ARD.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann. Vom Hölzchen aufs Stöckchen. Nach dem Abendessen saß ich gemütlich mit Papa auf dem Sofa, als das Telefon klingelte. Mama ging ran, machte okay, und hielt mir lächelnd den Hörer hin. Für dich, Anton, Tante Emma. Wie schön! Ich hatte schon darauf gewartet, dass sie mich mal wieder anrief. Und vielleicht einlud? Tante Emma ist Papas jüngste Schwester und meine Lieblingstante. Sie ist Künstlerin und wir verstehen uns so gut, weil ich später auch ein Künstler werden will. Ich presste das Telefon ans Ohr. Hallo, Tante Emma! Hallo, mein Lieber. Lange nicht gehört und gesehen. Du sag doch mal schnell, was fällt dir ein zum Thema Streichhölzer? Streichhölzer? Ich musste lachen. Typisch, Tante Emma. Die stellte vielleicht Fragen. Warum willst du das wissen? Erklär ich dir später, antwortete sie und ich kapierte. Das hatte wieder etwas mit Emmas Kunst zu tun. Da ich wusste, dass ich bei Emmas Kunstsachen immer unglaublich verrückte Dinge erlebte, wenn ich mitmachen durfte, beeilte ich mich mit der Antwort. Klein, rief ich. Streichhölzer sind klein, also kurz, ungefähr so. Ich hielt Daumen und Zeigefinger in einem Abstand auseinander, der meiner Meinung nach so groß war wie ein Streichholz lang. Jetzt lachte Emma. Ungefähr so kann ich leider nicht sehen. Sie fände es aber sehr interessant, dass mir als allererstes die Kleinheit der Hölzchen einfiele. Ich schlage vor, wir messen sie aus, sobald du bei mir im Atelier bist. Ich brauche dich nämlich wieder dringend als Assistenten für mein neues Kunstprojekt. Super, das passte perfekt. Ich hatte Herbstferien. Mama, Papa, Tante Emma braucht mich mal wieder, dringend. Mama lächelte. Das habe ich mir schon gedacht, denn Emma kommen immer die besten Ideen, wenn ihr zwei zusammen seid. Also gleich morgen früh? Mama nickte und Papa auch. Bis morgen, Tante Emma, ich freue mich schon. Ich mich auch, auf dich, Assistent Anton. Dann packen wir jetzt mal deine Sachen, meinte Mama. Und während wir in meinem Zimmer Unterhosen, T-Shirts und Pullis in den Rucksack stopften, erkundigte sie sich, um was für ein Kunstprojekt es denn diesmal ginge. Irgendwas mit Streichhölzern, sagte ich. Mama runzelte die Stirn. Anton, du weißt schon, dass man mit Feuer nicht spielen darf, oder? Dass Zündeln brandgefährlich ist? Dass du nie alleine mit den Streichhölzern... Klar weiß ich das, unterbrach ich sie. Außerdem ist Tante Emma immer dabei. Na, das will ich auch schwer hoffen. Am nächsten Morgen schulterte ich den Rucksack und fuhr mit der Straßenbahn Linie 14 eine halbe Stunde quer durch die Stadt. Ganz allein. Schon von Weitem erkannte ich Emma an ihrem roten Overall, der von Farbklecksen bunt besprenkelt war. Ihre langen Zöpfe baumelten rechts und links neben den Ohren herab. »Maria, hilf, Platz, Endstation, alle aussteigen, bitte!« Ich sprang auf den Gehweg und direkt in Tante Emmas Arme. Sie roch wieder so gut nach Himbeerbonbons. »Herzlich willkommen, Assistent Anton!« Sie schaute mich durch ihre dicken Brillengläser an. »Du bist ja schon wieder gewachsen!« »Logisch«, sagte ich, »wir werden immer größer.« »Ich schätze, du bist mindestens so lang wie 30 Streichhölzer.« Ich grinste. Tante Emma war schon voll im Streichholzfieber. Als wir losgingen, erklärte sie mir, warum sie sich so brennend dafür interessierte. Ihr alter Holzofen, mit dem sie ihr Haus heizte, war kaputt. »Der zieht nicht mehr, der alte Junge.« Die Holzscheite wollten einfach nicht richtig brennen. Und das jetzt, wo der Herbst kam mit seinen ersten kalten Nächten. Emma hatte schon Unmengen von Streichhölzern verbraucht. Ohne Erfolg. Genau dadurch sei sie auf die Idee gekommen, die wichtige Welt der Zündhölzer zu erforschen. Und ich durfte mitmachen. Als wir in die dunkle Toreinfahrt eintauchten, die zu Emmas Haus führte, griff ich nach ihrer Hand. Kaum aber traten wir hinaus in den sonnigen Hinterhof, ließ ich sie wieder los. Emmas Haus war winzig. Es war von Efeu überwuchert, die Tür von Rosen umrankt, die Fenster blitzten in der Sonne. Tante Emma schob mich hinein. Man kam zuerst in die Küche. Das Atelier lag im hinteren Teil. Es duftete nach Holz und roch etwas muffig nach kalter Asche. Äste und Holzscheite waren neben dem Ofen aufgeschichtet. Auf der Werkbank standen Schalen mit abgebrannten Streichhölzern. Daneben türmte sich ein Haufen leerer Schachteln. 20 volle hatte sie ordentlich gestapelt. »Wir fangen sofort an mit unserem Kunstprojekt«, sagte Emma. Sie drückte mir ein Maßband in die Hand. »Bitte sehr. Erste Forschungsaufgabe für Assistent Anton. Streichholz ausmessen.« Ich schob eine Schachtel auf, neugierig guckte ich hinein. So als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben Streichhölzer sehen. Irgendwie war es auch das erste Mal, denn als Assistent einer Künstlerin und Streichholzforscherin schaut man sich auch Streichhölzer ganz anders an als normal. Viel genauer. Eben wie ein Forscher. Was ich sah, waren viele bleiche Hölzchen mit roten Köpfen. Sie hatten dünne Körper und lagen dicht an dicht, neben und übereinander kerzengerade in dieselbe Richtung ausgestreckt. Ich zog ein Hölzchen heraus und vermaß es. 4 Zentimeter und 3 Millimeter, verkündete ich und steckte es zurück, während Emma unser erstes Forschungsergebnis in ein großes Heft eintrug. Streichholz, Standardlänge 4,3 Zentimeter. Sie nickte zufrieden. In dieses Heft werden wir in den nächsten Tagen noch viele weitere Ergebnisse und Erlebnisse notieren. Du wirst sehen, bei unserem Thema kommen wir schnell vom Hundertsten ins Tausendste, vom Hölzchen aufs Stöckchen. Machte es leise. Ich spitzte die Ohren, auch Emma lauschte. Machte es wieder. Vor unseren Augen schob sich das frisch vermessene Streichholz über den Rand seiner Schachtel hinaus. Es hebelte sich hoch, bis es aufrecht stand und sagte, »Frau Emma, ich bin der K-Klaus« und wollte sagen, »Rick-tickes Brocken« heißt es »vom Hölzken aufs Stöcksken«. »Warum redest du so komisch?« wollte ich wissen. »Das ist die Holzsprache, in der wir Hölzken und Stöcksken sprechen. Wir sagen kein K und kein K, sondern nur K.« Emma lachte. »Du meinst kein Ch und kein Ch.« »Ganz richtig«, sagte K. Klaus. »Klingt echt holzig«, fand ich und hatte eine Idee. Ich hob das Hölzchen hoch und schaute es grinsend an. »Jetzt sag du mir mal in der Holzsprache, wer du bist. Sag mal, ich bin ein Streichholz.« Klaus räusperte sich beklommen. In der Holzsprache würde nämlich aus einem Streichholz ein Streikholz. Aber Streiken ist den Streichhölzern strengstens verboten. Klaus wurde erst dunkelrot, dann stieß er hervor, »Ich bin ein Zündholz!« Aus der Streichholzschachtel echote es, »Ja, wir sind Zündhölzer! Zündhölzer sind wir!« 1:0 für die Hölzken und Stöcksken«, rief Emma lachend. 1:0 für die Feuerköpfe«, rief ich. »Dann trage ich jetzt unsere erste Streichholz-Story in das Heft ein.« Das tat ich. Und ich war schon gespannt, was in der zweiten Story passieren würde. Der kleine Zitterfritze. Tante Emma und ich, wir beugten uns über das große Heft, das auf der Werkbank im Atelier lag. In dem Heft trugen wir alles ein, was wir zum Thema Feuer und Flamme, Hölzchen und Stöckchen erforschten und erlebten. Wir waren sehr zufrieden, denn wir hatten schon 3 Seiten gefüllt. Wir hatten aufgezeichnet, wie sich die Streichhölzer miteinander unterhalten, in der Holzsprache. Weil sie kein Ch und kein R sprechen können, sondern nur K, können sie auch nicht Streichholz sagen, sondern nur Streikholz. Was für Streichhölzer ein schlimmes Schimpfwort ist. Deshalb nennen sie sich lieber Zündhölzer. Wir hatten auch unsere Messergebnisse aufgelistet, wonach ein Streichholz 4,3 cm misst, eine Streichholzschachtel 5 cm lang, 3,5 cm breit und 1,5 cm hoch ist und dass in einer Schachtel immer 38 Zündhölzchen zusammengepackt sind. Jetzt bist du dran, Assistent Anton. Jetzt müssen wir auch dich ausmessen. Und zwar in Streichholzlängen. Du bist ja wieder dermaßen gewachsen. Emma rollte einen großen Bogen Papier auf dem Fußboden aus und befahl, leg dich da drauf. Als ich ausgestreckt dalag, zeichnete sie mit den verkohlten Spitzen abgebrannter Zündhölzer, die sie in einer Schale gesammelt hatte, eine Linie. Dicht an meinem Körper entlang, von Kopf bis Fuß rundherum. Dafür brauchte sie viele alte Hölzchen und es dauerte ewig. Aber dann sprang ich auf und klebte von unten nach oben eine Reihe unbenutzter Streichhölzer auf das Papier, eins über das andere, mit dem roten Feuerkopf nach oben. Von meinen Füßen bis zum Scheitel benötigte ich genau 32 Stück. Emma strahlte. »Mensch, Anton, so groß und total künstlerisch sieht das aus!« Sie meinte, wenn jemand Mathematik mochte, dann könnte er jetzt genau ausrechnen, wie groß ich in Zentimetern wäre. 32 mal 4,3. Aber für mich ist das einfach ein schönes Bild. Dein Umriss mit Streichholzkohle auf Papier gezeichnet und deine Größe in Streichhölzern aufgeklebt. Bravo! Ja, sehr künstlerisch. Ich nickte zustimmend. Ich war nämlich in Kunst viel besser als in Mathe. Unten auf das Blatt schrieb ich Name Anton Felder, Alter 9 Jahre, Größe 32 Streichhölzer. Ganz schön groß, fand ich, und so ein Streichholz ganz schön klein. Von den 38 Hölzchen in der Schachtel waren nur 6 übrig. Im Atelier wurde es dämmerig. Aber als ich die Deckenlampe einschalten wollte, meinte Emma, dass es doch viel schöner wäre, bei Kerzenschein weiterzuarbeiten. Du darfst die Kerzen anzünden. Assistent Anton, ich bin ja dabei. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich schnappte mir eine Schachtel und las im Dämmerlicht die Aufschrift Qualitätszündhölzer aus Espenholz. Was ist denn Espenholz? Eine Espe ist ein Baum, antwortete Emma, aber sie wusste auch nicht, was für einer. Ich kenne aber den Spruch, er zitterte wie Espenlaub, wenn jemand vor Kälte oder Furcht heftig zittert. Sie ging zum Regal, um ihr Baumlexikon herauszusuchen. Zündest du mal die Kerzen an? Ich zog die Streichholzschachtel auf. Was war denn da los? Ein Hölzchen zitterte. Das vibrierte richtig. Alle anderen rührten sich nicht. Nur dieses eine in der Mitte zitterte und zitterte. Ich pulte es vorsichtig hervor. »Hilfe!« stammelte es. »Bitte benutzt Nick, Nick, bitte Nick, Nick. Ich habe Angst vor Feuer.« »Angst vor Feuer? Das war ja echt blöd für ein Zündholz.« »Wie heißt du denn?« fragte ich.
»Ich bin der Fritz, aber die anderen nennen mich Zitterfritze. Bitte halt mich weiter weg von der Reibeflecke.«
Seine Stimme bebte. Ich verstand. Wenn er mit seinem Kopf daran entlang schrammte, würde er Feuer fangen.
»Deshalb liege ich in der Schachtel, am liebsten in der Mitte, möglichst weit weg von den Reiben rechts und links.«
Ich nickte verständnisvoll, aber die anderen Zündhölzer höhnten im Chor.
»Der dumme kleine Zitterfritze, der liegt am liebsten in der Ritze.«
Armer Kerl. Hatte nicht nur Angst, sondern wurde auch noch gemobbt. Emma kam rüber und staunte.
»Da siehst du mal wieder, Anton, sobald man genauer hinschaut.«
Woraufhin ich mir den Fritz noch genauer ansah und feststellte, dass er dünner war als die anderen Hölzchen. Aus einer leeren Streichholzschachtel zog ich die Lade ganz heraus und bettete ihn hinein. Er beruhigte sich sehr schnell, denn da gab es weder Zündreiben an den Seiten, an denen er sich hätte entzünden können, noch böse Zündholzkollegen, die ihn hänselten. Ich aber konnte endlich zündeln. Ich stellte mich dicht vor den Kerzenständer auf der Werkbank und zog ein anderes Hölzchen aus der Schachtel. Außer Zitterfritze hatte er sonst keines Angst vor Feuer, im Gegenteil. Ich strich den roten Kopf über die Reibefläche. Ratsch! Entzündete er sich und wurde schwarz, während eine gelb leuchtende Flamme emporzüngelte. Ich hielt sie an den Kerzendocht, bis er Feuer fing. Dann schnell das Hölzchen ausgepustet, bevor es brenzlig wurde. Emma hielt mir einen Wassereimer hin, in den ich das noch glühende Streichholz warf. Leise zischelte es und erlosch. Nach und nach entzündete ich alle Kerzen im Raum. Tante Emma passte gut auf.
Während der kleine Fritz in sicherer Entfernung still in seinem Schachtelbett lag, sahen wir uns im flackernden Kerzenschein das Baumlexikon an. Emma drückte die Buchseiten auseinander und rückte ihre Brille auf der Nase zurecht. Schau mal, eine Espe ist dasselbe wie eine Zitterpappel. Zwei Namen für denselben Baum. Die Zitterpappel heißt Zitterpappel, weil ihre Blätter schon beim leisesten Windhauch zittern und rascheln. Ich sagte so leise, dass Zitterfritze es nicht hören konnte: Der Fritz zitterte wie Espenlaub. Emma nickte. Auf der Streichholzschachtel könnte auch stehen Qualitätszündhölzer aus Zitterpappelholz. Aber weißt du, das Verrückteste ist, dass in den Knospen der Espe oder Zitterpappel ein Heilmittel steckt, das man schon seit Jahrtausenden bei Verbrennungen benutzt. In Salben gegen Entzündungen. Das fand ich interessant. Deshalb müssen Streichhölzer normalerweise keine Angst vor Feuer haben. Nur der Fritz war ängstlich. Aber der war ja auch viel dünner als die anderen. Der hatte weniger Espenholz-Heilsalbe in sich. Ich zog sein kleines Schubladenbett zu mir und hob ihn heraus. Du, Fritz, du bist hier in der Schachtel als einziger kein richtiges Zündholz, weil du Angst vor Entzündung hast. Aber was bist du denn dann? Fritz vibrierte und flüsterte: Ich bin ein Streichelholz. Ich musste lächeln. Ein Streichelholz! Emma sagte aufmunternd: Das ist voll in Ordnung, Fritz. Dafür sollte keiner gemobbt werden. Vermutlich gibt es in jeder Zündholzschachtel mindestens ein Hölzchen, das anders ist als seine 37 Kollegen. Und zu mir meinte sie: So ist das nun mal, Anton. Genau wie bei uns Menschen. Kein Hölzchen ist wie das andere, auch wenn alle aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Die Zündholzschüler. Nachdem ich Zitterfritze, das ängstliche Streichholz, in seine Schachtel gebettet und ein Deckchen über ihn gebreitet hatte, bliesen wir die Kerzen aus. Ich schlief wieder auf der Matratze, die Tante Emma für mich im Atelier auf den Boden gelegt hatte. Sie zog mir die Decke bis unter das Kinn hoch und gab mir einen Kuss. Gute Nacht, mein Assistent Anton. Doch die Nacht wurde nicht gut, denn draußen stürmte es. Der Wind heulte ums Haus und pfiff um den Schornstein. Ich fror und ein bisschen fürchtete ich mich auch. Ich begann zu zittern. Ich stand auf, wickelte meine Decke um mich und ging zu Emma. Mir ist kalt, flüsterte ich. Komm ins Warme, du zitterst ja wie Espenlaub, sagte sie. Heute Nacht bin ich ein Zitter, Anton, sagte ich kleinlaut und schlüpfte zu Emma ins Bett. Ich kuschelte mich ein, fühlte mich warm und sicher, und schon war ich eingeschlafen. Dafür war am nächsten Morgen das Aufwachen umso blöder, oder besser, das Aufstehen. Denn das ganze kleine Atelierhaus war ausgekühlt. Emmas alter Holzofen, mit dem sie normalerweise heizte, funktionierte noch immer nicht. Sie streifte sich einen warmen Pulli über, dann kochte sie auf dem Elektroherd für sich einen Tee und für mich eine heiße Schokolade. Ich trank sie, warm eingepackt im Bett. »So geht das echt nicht weiter«, sagte Emma. »Es ist zu kalt geworden. Wir müssen sofort den Schornsteinfeger anrufen, damit er den Kamin wieder flott kriegt. Aber bis der kommt, das kann dauern. Ich frag lieber auch Halil.« Halil Bostanki hat den Obst- und Gemüseladen nebenan. Emma und er sind befreundet. Also, sie sind ein Liebespaar. Emma rief ihn an und kurz darauf klingelte er in jeder Hand einen elektrischen Heizlüfter. Er steckte die Stecker ein und die Wärme breitete sich aus. Natürlich nicht so schön wie bei einem Holzfeuer, aber besser als zu frieren. Emma bedankte sich. Sie lächelte Halil an. Er zog sie an ihren Zöpfen zu sich und gab ihr einen Kuss. Mir steckte er einen Sesamkeks zu und sagte: »Jetzt versuchen wir es aber nochmal mit dem alten Ofen. Ich habe extra ein paar Schachteln Kaminhölzer dabei. Die sind mehr als doppelt so lang wie die Zündhölzer und praktischer als die ganz kleinen. Man verbrennt sich nicht so schnell die Finger.« Halil schob ein brennendes Kaminholz zwischen das zerknüllte Papier im Ofen, aber die Flammen steckten die Zweige drumherum nicht an. Sie qualmten nur und gingen aus. Wir mussten husten. Wahrscheinlich ist der Kamin verstopft. Emma stocherte mit dem Besenstiel in den Hohlraum, der viele Meter bis in den Schornstein auf dem Dach führte. Ein paar Ascheflocken rieselten herab. Sie zuckte die Achseln.
»Da müssen wir wohl so lange mit den Elektroöfen weiterheizen, bis der Schornsteinfeger kommt und alles in Ordnung bringt.«
Halil schaute sich neugierig um und sagte anerkennend, »Sieht aber schon gut aus hier. Ich finde, es hat sich gelohnt, dass deine Holzheizung nicht funktioniert. Sonst wärst du nie auf die zündende Idee gekommen, ein Kunstprojekt zum Thema Feuer zu machen.«
Er deutete auf die Wand, an die wir das Bild von mir gehängt hatten. »Eine schöne Arbeit.«
»Das ist Anton. 32 Streichholzlängen groß«, erklärte Emma.
»Und der Kleine dort auf der Werkbank, der da allein unter einer Decke liegt, ist ein Streichelholz«, ergänzte ich. »Er heißt Fritz. In dem Heft dort drüben haben wir Zahlen zu Größe und Länge der Hölze notiert und...«
»Ich bin hier die Zündholzlehrerin«,
unterbrach mich ein langes, dünnes Kaminholz, das ich aus der Kaminholzschachtel herausgekruckelt hatte.
»Mein Name ist Gundula Zundel. Ich bin die Lehrerin der Klasse 2b an der Zündholzschule.«
»So was«, rief ich, »ich gehe auch in die 2b, aber meine Schule ist für Menschenkinder.«
»Das tut nichts zur Sacke. Jetzt bin ich dran. Meine Zündholz 2b hat bei mir jetzt eine Geschicksstunde«, sagte Frau Zundel streng.
In der Streichholzschachtel nebenan raschelte es, dann hörte man es kichern.
»Wer kickert da? Sind das die Schüler meiner 2b? Kommt heraus und hopp, hopp zum Unterricht auf meine Kaminholzschachtel!«
Ich schob die Schachtel auf, damit die Schüler leichter herauskamen. 37 Hölzchen krochen hervor. Mit seinem Holzfuß bohrte sich jedes ein kleines Loch in die Kaminholzschachtel von Frau Zundel, sodass es fest saß. Fritz platzierte sich vorne in der Mitte.
»Heute haben wir eine Geschicksstunde«, verkündete die Lehrerin. »Woher kommen wir? Wer sind unsere Vorfahren? Und wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Kleine, handlicke Zündhölzer!«
Die Schüler lauschten gespannt. Frau Zundel erzählte ihnen, dass die Vorfahren von fast allen Lebewesen, die heute leben, viel größer waren als diese. Aus dem riesigen Auerochsen hat sich über Jahrtausende das heutige Rind entwickelt. Aus dem Riesenschachtelhalm der Ackerschachtelhalm, aus dem großen Dinosaurier die kleine Eidechse und aus dem riesengroßen haarigen Mammut unser heutiger Elefant. Ich nickte. Denn das mit dem Elefanten und dem Mammut, das wusste ich schon. Dann aber erzählte Frau Zundel, dass auch die heutigen kleinen Streichhölzer von baumstammgroßen Hölzern abstammen würden, und zwar von dem Mammut-Urzündholz.
So ein Quatsch!
Aber Frau Zundel blieb dabei.
Wie bei den Mammuts und den Elefanten wurde auch das Mammut-Urzündholz über tausende und abertausende Jahre dünner und kürzer, bis es so klein war wie wir Zündhölzer heute.
Ich schüttelte heftig den Kopf, doch Frau Zundel redete weiter. Man habe in einer Höhle uralte Felszeichnungen gefunden. Sie zeigten Steinzeitmenschen, die ein 10 Meter langes Zündholz festhielten, das an der Spitze brannte. Damit versuchten sie, ein Feuer zu entfachen, um das Fleisch eines Wollnashorns zu grillen, das sie gejagt hatten.
»Das ist der Beweis«, behauptete Frau Zundel. »Auf dieser Höhlenmalerei ist ein Mammut-Urzündholz dargestellt, unser direkter Vorfahr.«
Die 38 Zündholzschüler nickten. Sie glaubten einfach alles, was die Lehrerin ihnen erzählte.
Ich aber rief, »Gelogen, das stimmt nicht. Ich weiß genau, wie Streichhölzer hergestellt werden. Eine große Maschine schält mit scharfen Messern von einem Baumstamm dünne Holzplatten ab und eine zweite Maschine sägt diese Platten in streichholzkurze Stückchen. Es gibt da keine jahrtausendelange Entwicklung.«
Da begann der kleine Fritz zu zittern. Aber diesmal nicht aus Angst, sondern vor Wut.
»Es sei ihm schnurzpiep egal, was ich sage«, rief er, »er finde die Mammut-Zündholz-Story von Frau Zundel viel, viel schöner als meine mit den hässlichen Messermaschinen.« wir auch«, stimmten ihm die anderen Hölzchen zu.
Tante Emma lächelte.
»Nicht ärgern, Assistent Anton. Du hast zwar recht, aber eine sachlich richtige Geschichte ist leider nicht immer auch schöner oder gar künstlerischer als eine erfundene.«
Ich grummelte, musste aber zugeben, dass das irgendwie stimmte, Denn mit ihrer Fantasiestory hatte mir Gundula Zundel Lust darauf gemacht, ein Höhlenbild zu malen. Ohne Mammutholz, aber mit Wollnashorn.
Super Idee, sagte Emma. Das machen wir.
Das Rotköpfchen. Emmas Freund Halil musste zurück in seinen Obst- und Gemüseladen. Aber meine Tante und ich, wir blieben im Atelier, denn wir hatten Großes vor. Ein Höhlenbild wollten wir malen. So eins, wie die Steinzeitmenschen in ihren Höhlen an die Felswände gezeichnet hatten. Vor Zehntausenden von Jahren hatten sie zwar noch keine Streichhölzer, aber Feuer machen konnten sie trotzdem schon. Da war ich mir sicher. Und das sagte ich Tante Emma. Sie legte ihren Kopf so schief, dass ihr rechter Zopf fast bis zu ihrem Bauch herunterhing und fragte, »Warum bist du dir da so sicher, Anton?« Ich tippte mir an die Stirn. »Köpfchen, Köpfchen, in Felshöhlen ist es zappenduster. Taschenlampen hatten die Urmenschen noch nicht. Ohne Licht hätten sie im Dunkeln nichts gesehen und auch keine Bilder an die Wände malen können. Also hatten sie Licht, und zwar von einem Feuer. Logisch, oder?«
»Total logisch«, lachte Emma und holte ein Buch mit Abbildungen von Höhlenzeichnungen hervor. Da gab es wilde Löwen, Auerochsen, Mammuts mit langen, gebogenen Stoßzähnen und zotteligem Fell und Wollnashörner mit riesengroßen Hörnern auf der Nase. Das wollige Fell schützte sie vor der Kälte, die in der Eiszeit herrschte.
Die Tiere waren so schön gezeichnet, dass man sie genau erkennen konnte. Auch Hirsche mit Geweihen entdeckte ich und kleine Strichmännchen mit Speeren in der Hand, die sie jagten. Das fand ich komisch. Dass die Steinzeitkünstler sich selbst längst nicht so gut gemalt hatten wie die Tiere. Aber Menschen malen ist besonders schwer. Ich kann auch besser Tiere malen als Menschen. Auf einigen Höhlenwänden waren Abdrücke von Menschenhänden mit 5 Fingern. Große und mittelgroße, manche auch klein wie Kinderhände. Vielleicht hatten die Steinzeitkinder den Erwachsenen beim Malen geholfen? So wie ich dir als Assistent bei deinen Kunstsachen helfe und hinterher haben sie ihre Werke mit ihrem Handabdruck unterschrieben, sagte ich zu Emma. Ich schreibe meinen Namen unter alle meine Bilder, Anton Felder, damit jeder weiß, dass ich sie gemalt habe. Emma macht das auch so. Aber die Menschen in der Steinzeit konnten noch nicht schreiben. Nicht mal die Erwachsenen. Und nicht mal ihren eigenen Namen. Verrückt, was? Ich konnte das schon im Kindergarten. Und viele andere Kindergartenkinder können das auch. Emma wiegte den Kopf, ihre Zöpfe baumelten hin und her. Klingt wieder logisch. Aber bis heute weiß kein Mensch, was die Bilder und die Hände wirklich bedeuten. Auch wann die Urmenschen herausgefunden haben, wie man Feuer macht, wisse man nicht. Nur, dass sie vor 32.000 Jahren das Feuerschlagen schon beherrschten. Sie nahmen dazu 2 verschiedene Steine, einen Pyrit und einen Feuerstein. Wenn man diese Steine gegeneinander schlägt, springen Funken hervor, sagte Emma. Die glühenden Funken muss man auf etwas fallen lassen, das leicht brennt, auf trockenes Gras oder Zunder, sodass eine erste kleine Flamme entsteht. Dann legt man um dieses Flämmchen weiteres Brennmaterial herum und pustet vorsichtig hinein, damit das Feuer nach und nach größer wird, bis man endlich ein Lagerfeuer hat. Das war echt umständlich, fand ich, aber ich konnte mir gut vorstellen, wer auf die Idee gekommen ist. Ich zupfte Emma am Zopf. »Du, das Feuerschlagen haben die Steinzeitkünstler erfunden, vielleicht sogar ein Steinzeitkünstlerkind. Ist doch logisch. Die wollten nicht immer nur malen. Die wollten auch mal eine kleine Mammutfigur aus Stein hauen oder ein kleines Urpferd. Als sie dann mit ihrem scharfen Steinmeißel auf den anderen Stein geschlagen haben, merkten sie, dass die Funken sprühen.« Emma lachte.
»Ja, total logisch. Aber jetzt fangen wir mit unserem Höhlenbild an.«
Emma wohnte in einem Haus, dessen Wände mit hellblauer Tapete tapeziert waren. Nur im hinteren Teil, wo sie ihr Atelier hatte, waren die Wände rau und der Putz bröckelig. »Wir malen direkt auf diese Wand«, entschied sie. »Aber womit?« Die Steinzeitleute hatten nicht nur keine Streichhölzer, sie hatten auch keine Malkästen, keine Fingerfarben oder Ölkreiden. Fürs Malen mussten sie sich die Farben in der Natur zusammensuchen. Das machten wir auch. Mit leeren Marmeladengläsern und zwei Suppenlöffeln gingen wir in den Garten. Aus dem Rosenbeet sammelten wir ein paar Löffel braune Erde. Hinten am Zaun löffelten wir gelbbraunen Lehm ins Glas. Der Humus hinterm Komposthaufen war fast schwarz und bröselig. Ich fand ein Stück Ziegelstein. Mit dem konnte man rote Striche malen. Durchgekokelte, schwarze Holzstücke zum Zeichnen hatten wir im Atelier. Dort vermischten wir die Erdfarben in den Gläsern mit Wasser. Weil der Humus zu krümelig war, um mit ihm zu malen, rührte Emma Ei und Öl hinein, sodass die schwarzbraune Farbe schön schmierig wurde. Das war wichtig, denn damit malte ich später das dicke Wollnashorn aus, das ich auf die Wand gezeichnet hatte. Mit beiden Händen rieb ich die Farbe in Kreisen ein, sodass es echt wollig aussah. Tante Emma malte einen Mammut mit zotteligem rotbraunen Fell und Stoßzähnen fast bis zur Decke. Als sie fertig war, rief ich: »Achtung, hier kommt der Steinzeit-Anton!« Und ich zeichnete ein Strichmännchen zwischen die riesigen Tiere. Das war ich als Steinzeitkind, wie ich zwei Steine aufeinander schlug. Die sprühenden Funken tupfte ich als Punkte drumherum. »Unterschriften nicht vergessen«, mahnte Emma. Wir bestrichen unsere Handflächen mit Erdfarbe und stempelten sie auf die Wand. Zwei große Hände von Emma, zwei kleine von mir. Unser Höhlengemälde sah großartig aus. Draußen wurde es dämmerig und drinnen konnte man nicht mehr gut sehen. Emma schlug vor, statt das elektrische Licht einzuschalten, Kerzen anzuzünden. »Das ist wieder dein Job und mein Job ist es, dabei auf dich aufzupassen.« Sie meinte, ich könnte dankbar sein, dass ich das Feuer nicht mehr aus Steinen schlagen müsste, sondern dass ich einfach ein fertiges Streichholz aus einer Schachtel ziehen konnte. Das war ich auch. Deshalb streichelte ich jedem Hölzchen über seinen winzigen roten Kopf und sagte jedes Mal, wenn ich eins benutzte, »Danke, mein liebes Rotköpfchen.« Und während ich es über die Zündreibe ratschte, antwortete es: »Sehr gern.« Als die Kerzen brannten, setzten wir uns auf meine Matratze am Boden. Im flackernden Licht sah die Felsmalerei noch uriger aus. Wir aßen Steinzeitbrot mit Mammutbutter und Nashornsalami. Dann sagte Emma: »Ab in deine Schlafhöhle, Steinzeit-Anton!« Schnell kroch ich unter meine Bettdecke. Tante Emma wünschte mir eine gute Nacht und löschte die Kerzen. Kaum aber hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt, sah ich im fahlen Lichtschein, der vom Hof hereinfiel, dass mir das Nashorn an der Wand zuzwinkerte. Mit seinem Riesenmaul zog es eine Schnute und warf mir doch tatsächlich einen Luftkuss rüber. Ich spitzte die Lippen und gab ihm einen Schmatzer zurück. »Gute Nacht, altes Wollnashorn«, flüsterte ich. Da antwortete es mit freundlich grunzender Stimme:
»Gute Nacht, alter Anton.«
Das Nest. In Emmas kleinem Atelierhaus war es schön still. Da es in einem Hinterhof stand, drang kein Straßenlärm herein. Und weil Emma einen Garten mit Obstbäumen und Himbeersträuchern angelegt hatte, hörte man im Frühling und Sommer die Vögel in den Zweigen zwitschern. Jetzt sangen sie nicht mehr. Nur ein paar Krähen hörte ich krächzen. Es war wieder ein kalter, grauer Herbstmorgen. Tante Emma kochte uns Tee und Kakao und wir machten es uns so gemütlich wie möglich. Das war nicht ganz einfach, denn wir mussten mit elektrischen Heizlüftern heizen und die verbreiteten keine angenehme Wärme und es war auch nicht schön, ihnen beim Heizen zuzuschauen. Wenn wir in das flackernde Kaminfeuer schauen konnten, mit dem Emma normalerweise heizte, war das etwas ganz anderes. Da wurde einem schon vom Hingucken wohlig warm. Aber der Kamin war verstopft und funktionierte nicht und der Schornsteinfeger hatte sich noch immer nicht gemeldet. Als wir gerade überlegten, wie wir mit unserem Kunstprojekt zum Thema Feuer und Streichhölzer weitermachen wollten, klingelte das Telefon. Ich erschrak. Auch meine Tante zuckte zusammen. Sie ging ran. »Emma Felder, ja, bitte?« Sie lauschte. Dann rief sie, »Endlich! Wann schicken Sie jemanden vorbei? Prima, ich freue mich!« Sie reckte einen Daumen hoch. »Kommt jetzt endlich der Schornsteinfeger?« fragte ich, und so war es. Kurze Zeit später läutete es. Ich riss die Haustür auf. Eine Frau in schwarzer Hose, schwarzer Jacke und mit einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf lächelte uns an. »Guten Tag, Minka Schlote mein Name, Schornsteinfegermeisterin. Sie hatten angerufen, weil Ihr Kamin verstopft ist?« Emma nickte und strahlte, und ich nickte und strahlte auch. Frau Schlote klopfte auf die schwere Eisenkugel, die sie an einer langen Kette um die Schulter trug, und deutete auf ein Metallgitter in ihrer linken Hand. »Also, ich dachte mir, ich komme gleich persönlich bei Ihnen vorbei, denn mit verstopften Kaminen kenne ich mich bestens aus.« Dann sah sie sich verwundert um. »Sieht interessant aus bei Ihnen. Sind Sie Künstlerin?« »Ja, das bin ich, und das ist Anton, mein Neffe und Assistent«, antwortete Emma. Damit die Schornsteinfegerin verstand, was wir hier machten, erzählte ich ihr von unserem Projekt und dass Emma auf die Idee gekommen sei, weil sie das Feuer im Kamin nicht mehr anzünden konnte, egal wie viele Streichhölzer sie verbrauchte. Frau Schlote lächelte. »Darum die vielen Zündholzschachteln und das Wandbild mit dem Steinzeitmännchen, das Feuer schlägt.« »Das hab ich gemalt. Und das Wollnashorn auch«, sagte ich stolz. »Schön. Na, dann bringen wir jetzt den Kamin in Ordnung. Dabei springt sicherlich noch eine Streichholz-Story heraus und vielleicht auch die Idee für ein Kunstwerk.« Minka Schlote ging zu ihrem Auto und holte eine Leiter, die sie am Haus ausfuhr und oben in der Dachluke festhakte. Mitsamt ihren Gerätschaften kletterte sie flink hinauf. Wir liefen in den Garten, wo wir auf Emmas Standleiter so weit hochstiegen, dass wir die Schornsteinfegerin auf dem Dach gut beobachten konnten. Mit festen Tritten ging sie zum Schornstein und leuchtete mit einer Taschenlampe hinein. »Dohlen!« schrie sie. »Hab ich's mir doch gedacht! Ein verlassenes Dohlennest!« Das war ja ein Ding. Vögel hatten den Kamin verstopft. »Bitte machen Sie ein Foto! Bitte!« rief ich. Sie zog ein Handy aus einer ihrer vielen Hosentaschen und knipste. Dann zuckte sie die Achseln. »So leid es mir tut, ich muss das Nest kaputt machen!« Denn anders würde sie den Kamin nicht freikriegen. Sie stemmte die Eisenkugel hoch und ließ sie an der Kette in den Schornstein auf das Dohlennest fallen, sodass es hinabgestoßen wurde. Armes Nest! Emma und ich gingen ins Haus und staunten, was da alles den Kamin herunterkam. Es war nicht nur das kleine Vogelnest, es fielen auch große Äste herab. Die Dohlen hatten sie in den Schornstein geworfen, bis sie sich dort verhakten und einen festen Unterbau bildeten, auf dem sie ihr Nest bauen konnten. Die waren vielleicht schlau. Frau Schlote kam durchs Dachfenster zu uns zurück. Wir halfen ihr, das alte Geäst und Gestrüpp in einer Kiste zu verstauen. Dann zeigte sie uns die Fotos vom Nest, als es noch heil war. Es war so schön gewesen. Die Dohleneltern hatten es aus Zweigen, Grashalmen und Moos gebaut. Sogar ein paar bunte Stoffstücke und Plastikfetzen hatten sie eingeflochten. Es sah aus wie ein richtiges Kunstwerk. Tante Emma war auch begeistert und traurig, dass es nun kaputt war. »Warum haben die ihr Nest auch ausgerechnet in meinem Schornstein gebaut?« »Dohlen sind Höhlenbrüter«, erklärte die Schornsteinfegerin. »Sie können ihre Nester nicht wie Krähen oder Amseln in Bäumen oder Büschen bauen. Sie brauchen geschützte, trockene Nischen, die heutzutage so selten geworden sind, dass die Dohlen nun aus Wohnungsnot oft in Schornsteinen nisten.« Emma lächelte. »Mein Schornstein war für wohnungslose Dohlen also eine perfekte Bruthöhle. Ich fand es schön, dass die Vögel bei meiner Tante eingezogen waren. Im Frühling, als sie den Ofen nicht mehr zum Heizen benutzte, hatten die Vogeleltern das Nest gebaut, ihre Eier hineingelegt und ihre Küken aufgezogen. Sobald die Kleinen flügge waren, haben sie das Nest verlassen und alle sind weggeflogen. Erst jetzt, im Herbst, als es kalt wurde und Emma wieder heizen wollte, hat sie gemerkt, dass ihr Kamin verstopft war. Nun wussten wir endlich auch, warum. Mir taten aber die Dohlen leid, weil die Schornsteinfegerin ihr schönes Nest zerstören musste. »Was, wenn sie nächstes Jahr wiederkommen?« fragte ich bang. Sie erklärte, dass sie ein Dohlengitter auf den Schornstein geschraubt habe, damit die Dohlen nicht noch einmal darin nisten. Dann hob sie den Zeigefinger wie eine Lehrerin. »Wir sollten den Vögeln helfen, indem wir ihnen eine Ersatzwohnung bauen. Einen Dohlen-Nistkasten. In diese neue Wohnung würden die Dohlenpärchen im nächsten Frühjahr dann gerne einziehen.«
»Und wir können sie beim Nestbau beobachten«, sagte Emma und bedankte sich herzlich bei Frau Schlote für ihre Hilfe.
Ich fügte hinzu,
»Wir laden Sie auch zur Eröffnung von unserer Ausstellung ein, sobald wir auch das letzte Kunstwerk fertig haben.«
Die Schornsteinfegerin lächelte.
»Da komme ich gerne. Ich bin schon sehr gespannt.«
Ich verriet ihr nicht, was wir noch machen wollten, aber ich wusste es schon genau und Tante Emma auch. Ein Nest. Als Frau Schlote gegangen war, schichteten wir frisches Brennholz im Kamin auf. Ich durfte mithelfen, es mit Kaminhölzern anzuzünden. Ganz ohne zu qualmen griffen die Flammen von den Hölzchen auf die Stöckchen über, von den Zweigen auf die Äste und von den Ästen auf die Holzscheite. Bald brannte ein ruhiges, helles Feuer im Kamin. Emma klemmte das Schutzgitter vor die Öffnung und ich schaltete die beiden blöden Elektroheizlüfter aus.
»Endlich!«
Wir schauten gemeinsam in die Flammen und uns wurde schon vom Hingucken wohlig warm.
Ho, schön war das!
Das Schachteltheater. Es war unglaublich, was Tante Emma und ich in diesen Herbstferien schon alles zusammen erlebt hatten. Ich half ihr als Assistent bei ihrem Kunstprojekt zum Thema Feuer und Streichhölzer. Nun waren wir damit fast fertig. Ein gemütliches Feuer brannte im Kamin und wärmte uns den Rücken. Seit Frau Schlote, die Schornsteinfegerin, das Dohlennest aus dem Kamin entfernt hatte, funktionierte der Abzug wieder und wir konnten mit Holz heizen. Da Emma durch den verstopften Schornstein auf die Idee für ihr Projekt gekommen war, wollten wir als letztes Kunstwerk ein Nest bauen. Und zwar aus Streichhölzern.
»Total logisch«, sagte ich, und Emma lachte.
Es war ganz schön kniffelig, bis wir raus hatten, an welchen Stellen wir die Hölzchen zusammenkleben mussten, damit unser Nest auch schön rundlich wurde. Aber wir schafften es. Ein Streichholznest stand vor uns, so klein und fein wie das Nest eines Kolibris. Ein winziges Kunstwerk.
»Fertig«, rief Tante Emma.
Genau wie sie es vorhergesagt hatte, waren wir vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Vom Hundertsten ins Tausendste. Also nicht ins Tausendste, aber wir hatten echt super viele Ideen gekriegt. Streichholz und Feuergeschichten erlebt und gesammelt, wahre und erfundene. Wir hatten unser großes Heft vollgeschrieben und große und kleine Kunstwerke gemalt und gebaut. Meine Eltern schüttelten zwar manchmal den Kopf über Papas jüngste Schwester und sagten, was die immer für komische Sachen macht, aber wenn sie dann unsere Kunstausstellungen sahen, dann staunten sie. Ich fand sowieso, das war doch gerade das Gute an Emma, dass sie anders war als andere Erwachsene. Sie machte sich Gedanken, auf die andere gar nicht kamen. Oder höchstens Kinder. Wer interessierte sich schon für so etwas wie Zündhölzer?
»Ich«, rief Emma, »eine muss den Job ja machen. Wo kämen wir hin, wenn sich niemand um die Kleinen und Unscheinbaren kümmern würde?«
Sie legte einige große Kaminholzschachteln vor uns auf die Werkbank. »Damit die kleinen Hölzchen wirklich groß rauskommen, brauchen sie eine Bühne, auf der sie sich präsentieren können. Ich erkläre hiermit die Kaminholzschachteln zu Zündholz-Theaterbühnen.« Vorsichtig hob ich das kleine Streichholznest auf eine Schachtelbühne und schon sah es richtig wichtig aus. Der kleine Fritz, der Zitterfritze, der unter einer winzigen Bettdecke in seiner Streichholzlade lag, kam ebenso auf eine eigene Bühne wie der Klaus, der uns die Holzspracke erklärt hatte. Die Zündholzschüler der 2b, die ihrer Lehrerin Frau Gundula Zundel lauschten, bekamen sogar eine Bühne aus zwei Kaminholzschachteln.
Emma klatschte vor Freude in die Hände. Dann tippte sie die Telefonnummer der Schornsteinfegerin in ihr Handy und reichte es mir. Fröhlich sagte ich, »Hallo, Frau Schlote, wir laden Sie herzlich zu unserer Ausstellungseröffnung ein. Am Samstagnachmittag um 3.« Danach rief ich meine Eltern an und die sagten es den Eltern von meinen Freunden weiter. Tante Emma lud ihre Kunstfreunde und die netten Nachbarn ein und natürlich ihren Freund Halil. Am Samstag waren wir haarscharf mit den Vorbereitungen fertig, als es klingelte. Punkt 3. Die Schornsteinfegerin war die Erste. Hinter ihr drängelten sich die anderen Gäste und da kamen ja auch Mama und Papa. Wir umarmten uns fest, aber ich blieb an Tante Emmas Seite. Sie hatte wieder ganz rote Backen und ihre Zöpfe schaukelten vor Aufregung. Ich hielt sie fest an der Hand. Sie räusperte sich. »Herzlich willkommen. Ich will nicht viele Worte machen, nur kurz. Der Titel unserer Ausstellung lautet »Wir sind Feuer und Flamme für die Zündhölzer«. Denn leider sind wir das im Alltag nicht. Wie so viele andere Dinge, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, beachten wir auch Streichhölzer viel zu wenig. Wir benutzen sie, dann werfen wir sie weg, aber wir interessieren uns nicht für sie. Das wollten wir anders machen. Mein Assistent Anton und ich, wir haben die Zündhölzer erforscht. Wir haben sie genau angeschaut, wir haben sie befragt. Wir haben ihnen zugehört und ihre außergewöhnlichen Geschichten aufgezeichnet, gemalt und für euch aufgebaut. Heute sollt ihr aber nicht nur alles anschauen und anhören, sondern ihr sollt selbst etwas tun. Dann war ich dran. Ich hatte mir vorher genau überlegt, was ich sagen wollte, war aber trotzdem aufgeregt. Wir möchten, dass ihr euch heute auch mit den Hölzchen beschäftigt. Ihr sollt sie auf die Bühne bringen. Lasst die Streichhölzer Schachteltheater spielen. Ich deutete auf die Werkbank auf der einen und den Küchentisch auf der anderen Seite des Raumes. Wir haben für euch viele Schachteln und Hölzchen bereitgelegt, dazu Papier, Scheren und Klebstoff. Viel Spaß! Alle klatschten Beifall. Zuerst schauten sie sich neugierig um. Ich führte sie von Kunstwerk zu Kunstwerk und erzählte ihnen die Streichholz-Stories, die dazugehörten. Sie blätterten in unserem Heft und bewunderten unsere Höhlenmalerei. Aber schon bald setzten sich Kinder und Erwachsene an die Werkbank, an den Küchentisch oder auf den Boden und fingen an, mit den Hölzchen zu spielen. Manche bauten kleine Betten wie das vom Zitterfritzen und spielten auf einer Schachtelbühne Krankenhaus. Mama klebte 5 Zündhölzern Papierröckchen an und ließ sie auf der Bühne einen wilden Tanz vorführen. Halil baute zusammen mit 2 Kindern eine Streichholzschachtelgitarre und eine Trommel. Dann gaben 3 Kaminhölzer ein Rockkonzert. Die Schornsteinfegerin klebte ein Nest aus Streichhölzern zusammen, setzte 3 halbe Hölzchen als Vogelkinder hinein und pappte an 2 Zündhölzer Flügel aus Papier. Sie stellte eine Kaminholzschachtel senkrecht wie einen Schornstein, setzte das Nest oben auf und spielte mit einem Kind das Schachteltheaterstück »Mama und Papa Dohle bringen ihren Küken das Fliegen bei«. An diesem Nachmittag waren die kleinen Streichhölzer die großen Stars. Und unsere Gäste hatten so viel Spaß mit ihnen, dass sie erst gingen, als es draußen schon dunkel war. Dann waren nur noch Mama und Papa, Halil, Tante Emma und ich da. Ich war müde, aber noch ein bisschen aufgeregt. Emma löschte das Licht. Wir setzten uns vor den Kamin und schauten ins Feuer. Im kleinen Atelierhaus wurde es still. Nur ab und zu knackte ein Holzscheit. Tante Emma reckte sich und schüttelte ihre langen Zöpfe. Dann seufzte sie zufrieden. »Mensch, Leute, war das ein großer Erfolg für die kleinen Zündhölzer und für uns!« Sie legte mir ihren Arm um die Schulter. »Mein lieber Assistent Anton, du warst mir wieder eine große Hilfe. Vielen Dank!« Ich grinste und sagte, »Sehr gern!« Genau wie ein Streichholz, wenn man es über die Zündreibe ratscht. Ich war jetzt ganz ruhig und am ganzen Körper war mir schön warm. Vor allem innen drin, im Herzen.
Thank you.
Ihr hörtet Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann. Gelesen von Thomas Ahrens.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.